Kunstradio, Radiokunst. Die Sendung mit dem Q. Eine Radiokomposition von Josef Klammer, basierend auf dem Projekt Ein Kultmal des Künstlers Werner Hofmeister. Schachtel 20x10x13 cm, Inhalt 2 Packungen, ein Buchstabensuppe, Text von Hubert Matt, Musik von Josef Klammer, Kochrezepte von Gerti Müller und Quellenmischung von Werner Hofmeister. Das erste Kultmahl wurde für 16 Personen zur Mittagszeit am 27. Oktober 2001 im Atelier des Künstlers gegeben. Zuerst der Text, dann die Musik, dann das Essen und dann die Gedichte. Begleitend, ganz wie es der Hofmeister des Mahles vorgesehen hat. Text von Hubert Matt.
Essen ist eine Notwendigkeit zu feiern, verwandelt ein Symptom in ein Symbol. Insofern ist jedes Mal eine Wandlung, gerade das letzte Abendmahl und die Henkersmahlzeiten zeigen es, es geht nicht um die Zufuhr körperlicher Energie. Die ist in diesen Fällen nicht gefragt. Wilhelm Flusser spricht von einer unpraktischen Praxis, wenn er Gästen beschreibt, sie gehören zum rituellen Dasein des Menschen. Das Mahl ist eine Überschreitung, eine Transzendierung. Der Mensch ist jenes Wesen, das Transzendenz hervorbringt, Götter entzückt. Zur Geste der Verwandlung gehört Reduktion oder Übersteigerung oder beides, also Fasten oder Schlemmen. Die Notwendigkeit des Essens kann auch in der einfachen Jause oder im Picknick überschritten werden. Das Mahl ist ganz perfekt, wenn es nur gesprochen wird. Daher wird es so weit wie möglich auf einen Text des Essens reduziert. Die Redundanzen des Essens, das Anrichten, das Gedeck, die Tafel werden überzeichnet, um die Verwandlung ins Symbolische, das ohne Zeichenkörper nicht auskommt, zu erreichen. Doch das Mahl stillt den Hunger nicht. Der kommt wieder und will das Essen und der Mensch will dessen Erhöhung zum Mahl, ein fürs andere Mahl. Das Mahl ist aber nur die Spitze eines Berges, kein Essen, das nichts vom Mahl verspürt, nur Essen, das können wir als Menschen gar nicht. Auf jeden Fall sollte man es dem Essen ansehen, es riechen oder schmecken, dass es über die Not hinausgeht und damit vielleicht eine andere Not erfüllend, eben genauso einer Geste der Freiheit des Menschen wird. So zeigt sich gerade am Essen, indem es zum Mahl wird, die semiotische Ebene des Tieres Mensch, das heißt seine kulturelle metaphysische Auswucherung. Jede Religion, auch jede säkularisierte Form davon, zählt Speisegänge, Speiseopfer, Speisevorschriften und Speiseriten zu den Kernbereichen ihrer Handlungen und Erzählungen. Das ist nicht so, weil Götter so hungrig sind, sondern weil wir zu Göttern werden im Mahl, in der Feier des Alltäglichen, der Überhöhung des Gegebenen oder dessen Verweigerung. Gelungene Existenz ist radikal, geht an die Wurzeln. Ein anderes Wort für Radikalität ist Religiosität. Ein Mahl ist ein radikales Essen, reduziert aufs Minimum oder maximiert als großes Fressen, bis es den Körper platzen lässt, Implosion oder Explosion. Leben gelingen zu lassen, bedeutet es, in ein Fest verwandeln zu können, in ein Spiel von Signifikanten, es abtauchen zulassen in die Fülle und Leere des Daseins. Das ins Mahl verwandelte Essen stiftet zugleich auch Gemeinschaft, ist so gesehen der Sprache verwandt. Die Zerlegung von Fleisch, Gemüse, Getreide, wohl als Ursprung aller Wissenschaft, der Analyse und ihrer Synthese in Form gewagter Erkenntnis, sprich Speisen und deren Abfolgen, vollzieht täglich neu und zumeist unbewusst die Ursprünglichkeit von Kultur und Humanität. Stiftet die Ordnung des Sozialen inmitten des mörderischen Kampfes ums Überleben. Wir wissen, wenn wir essen, dass wir töten, um zu überlegen. Der Vegetarismus markiert den Pflanzen gegenüber zynisch diesen Bruch. So gesehen ist jedes Mal ein Leichenschmaus und jedes Mal dürstet nach Erlösung. In unserer explodierenden Informationsgesellschaft übersehen wir zumeist den jahrtausendealten Forschungseifer, der sich im Wissen über Essbares, Giftiges, Rohes und Gekochtes niederschlägt. Dem Mahl geht das Mahlen voran und es geht ihm zugleich nach. Wir mahlen das Getreide, mischen es mit Wasser, trocknen das Produkt, kochen es in Wasser und zermahlen es im Mund. Nudeln sind die Vorläufer von Fertigbetonteilen. So konsequent arbeitet Hofmeister. Mit dem Mahl treten wir als Essende ein in Zyklus von Sterben und Leben, von Wachsen, Verdauen und Ausscheiden, und als Mahlende treten wir aus diesem Zyklus zugleich heraus und strecken uns ins Ewige, Beständige in der Wahl von Zyklen des Feierns. Denn die Wiederholung ist ein Wesenszug des Mahls wie eines jeden Symbols. Das Mahl geht aber über das Kochen der Lebensgüter hinaus. Es kocht auch den Raum in seiner Gedeckung, in seinem Licht, seiner Atmosphäre, vollzieht es ständig neu das Abheben vom Boden, das Abgrenzen von Naturräumen und ihrer symbolischen Herannahme im Ornament der Pflanzen auf Tellern und in Vasen. Im Mahl vollziehen wir Nähe und Ferne zur Natur, zum Gegebenen, wie kaum in einer anderen Handlung, die das Speisenereignis, einrahmende Musik, der vor- und mitgehende Text unterstreichen diese Kulturhandlung Mensch. Alle Sätze sind aus Quellen, Gedichte sind keine Erfindungen, sondern neue Mischungen, deren Quellen niemand bestimmen kann. Sie kommen aus den Flüssen der Sprache, versinken in den Meeren der Texte, bis Dichter die Hitze steigernd Nebel aufsteigen lassen und Reden hervorbringen aus den Wolken der Zeichen. Musikinstrumente sind wie das Mahl ein Zugleich von Strenge, Kalkül und Spiel. Der Weltenklang entspringt aus den unzähligen Transformationen der Welt in ein Instrument und der daraus gespielten Melodie. Die Welt in Musik zu verwandeln, alle Geräusche, alles Gesagte, das ist die Aufgabe der Musiker. Die Welt in ein Bild zu verwandeln, ist die Arbeit der Maler. Hofmeister als geborener Hofmeister ist ein Tafelbildmaler. Das Mahl benötigt einen Anlass, vielleicht gerade um den Unterschied zum Essen als Hungerstillen zu markieren. Es benötigt ein Gesetz, das keines der Natur ist, sondern eines der Kultur. Die Geburt, die Hochzeit, die Trauer, den Erfolg, religiöse Feste. Es benötigt einen Text. Es geht ihm die Zerlegung und Klassifizierung voraus. Hofmeister genügt ein Buchstabe, das Q, welches aus dem Quellewaren Angebot herkommend, längst sich davon gelöst habend, zu dem seinen geworden ist. Hofmeister macht dem Q den Hof und spielt seine durch den Namen gegebene Rolle als Meister des Hofes, als Zeremonienmeister. Er nimmt den Namen wörtlich, er nimmt das Gegebene als Mahl, er nimmt das Gegebene als Wahl an, er führt es nicht auf Blutsverwandtschaften zurück, er sagt, so ist es, also soll es so sein. Indem das Ist zum Sollen wird und in den Bereich der Kunst, damit der Kommunikation überführt wird, wird es über alle Begründungsversuche hinausreichend zur Geste. Wir reichen dem Gast Brot und Salz, nicht weil sein Magen knurrt, sondern weil seine Seele sonst weinen würde. Es hat keine praktischen Gründe, es ist eine Geste. Dass man sich in der ästhetischen Geste selbst erkennt und nur in ihr, ist jedem, der je eine solche Geste ausgeführt hat, gegenwärtig. Nur im Klavierspielen, nur im Malen, nur im Tanzen erkennt der Spieler, der Maler, der Tänzer, wer er ist und wie er da ist. Dass diese Selbsterkenntnis ein religiöses Erlebnis sein kann, wenn man sich nämlich selbst im Ganzen erkennt, ist ein Grundsatz des Zen-Buddhismus. Daher ist bei ihm die reine ästhetische Geste, Tee trinken, Blumenarrangement, Brettspiel, sakraler Ritus. Dass das religiöse Erlebnis das Erleben des Absurden, des Bodenlosen ist, dass Gott sich als das Unerklärbare, nicht rationalisierbare und zu nichts anderem Gute ereignet, ist sicherlich die große Entdeckung der jüdischen Prophetie. Daher bei ihr der Kampf gegen die Magie und die Insistenz auf dem absurden, auf nichts Vernünftiges abzielenden Ritus. Willem Flusser, Gesten, Düsseldorf, 1991, Seite 231. Aus dem Mund einer Maschine strömt der Teig, gefiltert durch die Form Kuh. Aus dem Behältnis fließen die Kuhs ins brodelnde Wasser. Eine Schöpfkelle taucht ein und schenkt sich aus im Teller. In den Teller hebt sich der Löffel und wird in den Mund geführt. Das ein um das andere Mal wird der Kreis unterbrochen durch den Schreckstrich. Hofmeister gelingt es, das Q als Ursprungszeichen stets wieder neu zu inszenieren. Der Kreislauf ist unterbrochen, wir haben verloren, aber ein ums andere Mal erfreuen wir uns des Kultmahles, das nicht Hunger stillen soll, sondern Hunger stets neu erwecken soll, Hunger auf die Wandlung der Welt, auf deren ständige Überschreitung, Übergänge schaffend. Denn Quellen sind nicht Ursprünge, sondern Übergänge. Was als Rest auf den Teller bleibt, erscheint uns wieder als Schmutz. Wir sind auf der Erde. Mahlzeit.
Beim Kuh ist es so, dass eine Kombination von zwei Lauten durch Anhuckschauen dargestellt wird. Und außerdem ist es auch eine Lautkombination. Ich meine, es gibt solche Kombinationen, die durch einen Buchstaben dort gestört werden, diese Afrikaten, wie zum Beispiel Tsch. Aber da ist es eigentlich homoorgan, weil sowohl der Verschlusslaut als auch der Reibelaut werden an der gleichen Stelle gebildet. Beim Q ist das nicht so. Aber beim Q haben wir einen Velanverschluss, also hinten, und einen bilabialen oder labiodentalen Reibelaut ganz vorn. Also ist da eine ziemliche Spanne dazwischen. Also die Lautkombination tritt in frühen Sprachen auf und wird dort unterschiedlich realisiert. Und an sich ist das Q obsolet, weil es genauso durch eine Buchstabenkombination wiedergegeben werden kann. Da tritt dann das gleiche Problem auf, durch KV oder durch KW. Weil die Zeichen V und W sind zum Beispiel im Deutschen auch obsolet. Die Unterscheidung zwischen V und W. Ob man jetzt KV oder KW statt Q nimmt im Deutschen, ist an sich wurscht. Ob man jetzt KV oder KW statt Q nimmt im Deutschen, ist an sich wurscht. Weil der Unterschied zwischen W und V ist zwar artikulatorisch da, W ist ein bilabialer Reibelaut, V ist ein labiodentaler, aber im Deutschen ist das nicht phonematisch distinktiv. Es gibt Sprachen, wo es phonematisch distinktiv ist.
Die Frösche erreichen ihre Rufbereitschaft dadurch, dass sie zunächst einmal Luft über die Nasenlöcher aufnehmen, bei geschlossenem Maul das in den Mundboden hineinbringen. Dann, dadurch, dass die kein Zwerchfell haben, müssen sie die Luft, die sie in den Mundboden haben, durch Anheben des Mundbodens in die Lungen drücken. Und immer, nachdem die Lungen wesentlich größer sind als der Luftraum im Mund, muss mehrmals dieser Vorgang wiederholt werden. Also über Nasenlöcher Luft in den Mundraum und von dem Mundraum in die Lunge. Also die Lunge wird aufgebläht und die ist relativ groß, viel größer als der Laie das in der Regel meint. Und dann schauen die Frösche oft so aus wie kleine aufgeblasene Bällchen. Und dann lässt der Frosch ein bisschen etwas von der Lungenluft durch Kontraktion der Rumpfmuskulatur in den Mundraum gleiten, und dort im Mundraum befinden sich bei vielen Arten Schallblasen, die sich dann eben halb füllen. Und in diesem Moment ist der Frosch rufbereit. Bis dorthin haben wir noch keinen Laut gehört. Das Rufen spielt sich in einem geschlossenen System ab. Es sind Mund und Nase geschlossen und es oszilliert Luft zwischen der Lunge einerseits und andererseits in den Mundraum und retour. Und Mundraum kann eben ausgestaltet sein mit Schallblasen. Jetzt, wenn er ruft, macht er Folgendes. Er kontrahiert die Rumpfmuskulatur, die Luft strömt durch den Kehlkopf, dort befinden sich die Stimmbänder, die in Schwingungen versetzt werden und erzeugen den Laut. Und die Luft, die aus der Lunge natürlich in diesen Mundraum gepresst wird, sammelt sich in dieser Schallblase, wenn eine vorhanden ist. Nehmen wir mal an und sagen, es sind Schallblasen da. Bei den meisten ist es ja auch der Fall. Diese Schallblase dehnt sich, überdehnt sich, und die Elastizität der Schallblase ist der Antagonist zur Rumpfmuskulatur. Das heißt, dass durch die Elastizität der Schallblase die Luft wieder aus der Schallblase in die Lunge zurückgedrängt wird. Sie kann ja nicht über Nasen oder Mund hinaus, weil die sind ja geschlossen. Also noch einmal, ganz wichtig, der Frosch ruft bei geschlossenem Maul und geschlossenen Nasen. Und jetzt, wo durch die Elastizität der Schallblase die Luft wieder in die Lunge gelangt ist, kann er sofort wieder rufen. Und das ermöglicht zum Beispiel ein anhaltendes Geknarre, wie bei den Kröten zum Beispiel, bei manchen Krötenarten, die können, also südamerikanische Kröten können drrrr anhaltend rufen, und jedes drrrr ist in der Expirationsphase der Laut, der entsteht, wenn Luft aus der Lunge in die Schallblase gerät, aber sofort wird es wieder durch die Elastizität zurück in die Lunge transportiert. Und er kann sofort wieder das nächste drrrr machen. Und es geht so schnell, dass ihm eine Kröte zum Beispiel anhaltend rufen kann.
Ja, und dann gibt es halt in so artifiziellen Schriften, wie es gibt eine Romani, also eine Romani-Verschriftlichung, Highly Sophisticated von Marcel Cortiade, wo es abhängig von der Umgebung jetzt stimmhafte oder stimmlose Laute auftreten, weil er das eigentlich so machen wollte, dass man sowohl als auch das machen kann, oder das Q verwendet als Platzhalter für K oder G. Bei Genitivendungen zum Beispiel, also Murschenko, das ist also ein Genitiv zu Männern, Mursch heißt Mann. Und Murschesko. Und bei Murschenko ist es ein G, bei Murschesko ist es ein K. Das ist Plural, Singular. Und da steht in beiden Fällen das Q dort. Weil das immer die gleiche Endung ist mit der gleichen Funktion. Also wir ausdrucken, das, wir das gleiche Zeichen dafür verwenden. Und abhängig von der Umgebung, ob es jetzt, also ob jetzt davor ein Konsonant ist, wird es also lenisiert, das ist ein stimmhafter, ngo, und wenn es ein Vokal ist, man ist es ein fort, ist ein stimmloser, wird es ein hort, ako oder e. Und das ist also eine Verwendung von dem Q, also wo das ist, also das Q steht, hat irgendwie eine Substitutionsfunktion an verschiedenster Art, weil es an sich freier Buchstaben im lateinischen Alphabet ist, kann es für viele andere Dinge stehen. Einerseits für Kur oder Kur oder Kur, wo man jetzt keinen Unterschied gehört hat, weil ich als Deutschsprachiger ja den Unterschied zwischen V und W zusammenbringe. Und andererseits in solchen künstlichen Schriftsystemen.
Musik von Josef Klammer, CD Q, Maxi-CD 12 cm. Ein Track mit 6 Minuten 10. Grazer Etikett LC 61 85 GEM 032. CDQ ist quasi ein Geflecht aus unterschiedlichen Klangquellen quer durch die akustische Qualität und Quantität des Konsonanten Q. Verwendete Klänge und Modulationen: Frösche, Ursprung des onomatopoetischen Wortes Quaken. Akustische Umsetzung der Buchstabenfolgen Qua, Gwe, Gwi, Gwo, Gwu, Gwä, Gwoi, Gwö, Gwü etc. durch einen Stimmengenerator. Qua-Qua-Effekt eines Wa-Wa-Pedals. Extrahierung des Qs aus diversen Nachrichtensendungen des ORF und Verdichtung zu einem Klangteppich. Quellen, einziges Wort mit Q aus einem Interview mit Erich Honecker, Frühjahr 1990, CD, Audio, Das war mein Lebensexil, Gesamtlänge 67 Minuten und 53 Sekunden. LC 6464, Produktionsnummer 020, Nebelhornmusik, Berlin 1990. Entschuldigen Sie bitte, falsch verbunden, unfreiwillige Klangspenden unbekannter Österreicherinnen und Österreicher, deren Familien- oder Firmenname mit einem Q beginnt. Erzeugung von Melodien durch konsequentes, chronologisches Aneinanderreihen dieser Anfangskonsonanten.
What?
Quäke, auch Hasenklage oder Fuchsreise, Instrument zum Nachahmen des Angstschreis des Hasen.
Die Hasenquäke ist ein Lockinstrument, um den Fuchs im Winter, vor allem im Winter, an den Jäger heranzulocken. Und diese Hasenquäke imitiert den Angstschrei, den Schmerzschrei eines Hasen, der gerade von einem Raubwild geschlagen wird. Der Fuchs ist ein Beuteopportunist, der natürlich oftmals lieber mitschmaust, als selber ein Stück schlägt. Heute in den Zeiten der Autobahnen und der Straßen, ja, erübrigt sich das ja fast, weil der Fuchs entlang der Straße mehr als genug Opfer, zusammengeführte Opfer, vorfindet. Aber jedenfalls, diese Quäke ist ein durchaus wirksames Instrumentarium, wenn man es behutsam einsetzt. Das heißt, einmal eine Hasenquäke in einem Revierteil eingesetzt, kann einen Fuchs zum Jäger bringen. Wenn es aber mehrmals hintereinander, also in einem relativ kurzen Zeitraum, verwendet wird, dann ist es eher ein Fuchsabschreckungsmittel, weil der Fuchs ja nicht umsonst der Schlaue genannt wird. Wenn es aber mehrmals hintereinander, also in einem relativ kurzen Zeitraum, verwendet wird, dann ist es eher ein Fuchsabschreckungsmittel, weil der Fuchs ja nicht umsonst der Schlaue genannt wird. Und es kommt hier noch drin, der Hase ein relativ seltenes Wild geworden ist. In keinem Revierteil mehr vor, dass die Hasen also in einer Stunde zwei, drei Mal vor Angst klagen.
In der äthiopischen Silbenschrift gibt es 7 verschiedene Zeichen fürs Q, also je nachdem, wie es vokalisiert ist, also qua, qu, qui, qua, qu, qu und quo. Qua, qu, qui, qua, qu, qu und quo. Qua, qu, qui, qua, qu, qu. In einer alten hebräischen Schrift, in der samaritanischen Schrift, gibt es noch ein also nach dem Buch der Schrift von Karl Baulmann von 1880 wird auch das Quä verwendet und hat den Namen Gwup, Gwup, Gwup und steht auch für die Zahl 100.
Kochrezept von Gerti Müller.
Klare Gemüsesuppe. Zutaten: 2,5 Liter Wasser, 2 kleine Zwiebeln, 1,5 Lauch, 2 gelbe Rüben, 4 Karotten, etwas Kraut und Kohl, 3 bis 4 halbierte ausgedrückte Tomaten, 2 gestiefelte Knoblauchzehen, 2 Lorbeerblätter, Liebstöckel, Salz, Kerbel, etwas Muskat zum Würzen, fein geschnittener Schnittlauch. Zubereitung: Gemüse in Scheiben schneiden und mit den restlichen Zutaten in einen Kochtopf geben. über Nacht an einem kühlen Ort stehen lassen. Am nächsten Tag die Suppe auf kleiner Flamme zum Kochen bringen und circa 1,5 Stunden sieden lassen. Dann abseihen und abschmecken. Tipp: Servieren Sie die Suppe mit dem bis fest gekochten Kuss mit Schnittlauch und Kerben garnieren.
Die Froschlaute sind artspezifisch, das heißt, jede Art hat ihren eigenen Ruf. Und die sind angeboren, das ist nicht erlernt wie bei den Vögeln, sondern es ist angeboren, das heißt, in dem Moment, wo sich ein Frosch entwickelt, weiß man schon, welche Stimme er haben wird. Sie sind dort sehr unterschiedlich, wo die Tiere gemeinsam vorkommen, damit sie sich möglichst nicht verwechseln, weil das größte Problem in der Biologie ist, dass man den falschen Geschlechtspartner findet, einer anderen Art, mit dem man sich nicht fortpflanzen kann, und ist die ganze Energie verloren. Daher sind dort, wo Frösche gemeinsam vorkommen, also mehrere Arten gemeinsam vorkommen, diese Arten und gemeinsam singen sollte man nicht sagen, gemeinsam rufen, sind sie unterschiedlich, damit eben keine Fehlbarungen passieren. Es kann sehr wohl sein, dass eine europäische Froschart sehr ähnlich klingt einer australischen Froschart oder einer südamerikanischen, aber die kommen ja eh nicht gemeinsam im Gelände vor und werden sich dadurch auch nie verwechseln können. Also die Selektion hat sehr gerichtet gearbeitet und hat geschaut, wenn Frösche gemeinsam vorkommen und gemeinsam rufen, dann sind sie in der Regel akustisch sehr unterschiedlich. Warum? Weil eben das akustisch, also die Stimme des Frosches, eine der wichtigsten Paarfindungsparameter darstellen. Also das für die Zusammenführung der Geschlechter dient die Stimme als ganz wichtiges Erkennungsmerkmal. Und es sind ja die Männchen, die rufen, und die Weibchen sind stumm. Also das heißt, die Weibchen finden ihre Paarungspartner vorwiegend anhand der Stimme. Was auch verständlich ist, weil die meisten Frösche paaren sich in der Nacht, und da wird er natürlich mit optischen Signalen relativ wenig ausrichten.
Thank you.
quabbeln, auch quappeln, hin und her bewegen von weichen oder fetten Körpern, vorwiegend in Norddeutschland gebräuchlich. Quaken, das seit dem 15. Jahrhundert bezeugte Verb, ahmt den Laut der Frösche nach. Quarren, anhaltend weinerlich schreien, das aus den Niederlanden stammende Wort ist laut nachahmender Herkunft. Quatschen, das Geräusch, Quatsch, hervorbringen, durch Wasser oder Schlamm, Watten, in eine breiartige Masse treten oder fassen, feucht oder moorastig sein. Quieken, das seit dem 16. Jahrhundert bezeugte Verb, das sich vom niederländischen Sprachraum ausgebreitet hat, gibt hauptsächlich den Laut der Ferkel und schrille Töne wieder.
Innerhalb der echten heimischen Frösche gibt es zwei große Gruppen. Das eine sind die Braunfrösche, die mit dem Wald- und Landlebensraum assoziiert werden. Und dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Grünfrösche. Die sind grün gefärbt im Wesentlichen und leben vorwiegend im Wasser. Und daher werden sie auch als Wasserfrösche bezeichnet. Innerhalb der Wasserfrösche kennen wir drei Formen. Zwei Arten, zwei sogenannte gute Arten, wie sie der Biologe bezeichnet, und eine Hybridform, die nur existieren kann, wenn sie mit einer der Elternarten gemeinsam zusammenlebt. Die Ausgangsarten für diese Hybridform sind der Seefrosch, der heißt wissenschaftlich Rana ridibunda, und ridibunda heißt der Lachende. Seine Lautäußerungen sind am besten mit Quaken zu umschreiben. So quak, quak. Das ist die Lautäußerung des Seefrosches. Die zweite gute Art innerhalb der Wasserfrösche ist der Rana lesone, der den deutsche Bezeichnung hat der kleine Wasserfrosch, weil er ist auch der kleinste heimische Wasserfrosch. Dieser quakt aber eigentlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern er schnarrt. Seine Lautäußerungen können nicht mit Quaken umschrieben werden, sondern am ehesten wahrscheinlich mit Schnarren. Dann gibt es eben das Hybrid, das ist der Teichfrosch oder der Rana esculenta. Den hat man früher gegessen, darum heißt er auch der essbare Frosch. Und dieser ist nicht nur in seinen morphologischen Eigenschaften intermediär zwischen den beiden Ausgangsarten, sondern auch in seiner Lautäußerung. Das heißt, er hat schnarrende Elemente in seinem Ruf und lachende Elemente in seinem Ruf. Er ist also auch akustisch ganz eindeutig ein Hybrid und anhand der Stimme als solcher schon erkennbar. Der Rana esculenta oder der Teichfrosch.
Quellenmischung von Werner Hofmeister.
Aus Wald von Wolken, Stein, Quelle, Katalog, Frühjahr, Sommer. Ingeborg Bachmann, Christine Lavant, Selma Meerbaum Eisinger. So komm, du größte Freude meines Herzens. Die Häfen sind geöffnet, gib mir die Hälfte der geheimen Zeit. Mein ganzer Sinn ist unbeschwert und frei. Ihr Worte auf mir nach. Herr, willst du mein Gedächtnis trinken? Wohlauf, wohlan, ja, ich will. Alte Antwort, immer noch gleich scheu. Zu fröhlicher Hoffnung befreit. Was soll nun werden? Sicher wirst du erscheinen müssen. Christus Kreuz, Tag folgt auf Tag und Furcht vor den großen Begegnungen. Wenn dann auch alle Meister sich bemühten, frag ich mich alle Stunden tausendmal, bist du wirklich auch in mir? Auge Gottes, wenn du nach Spiegeln blickst, ist Warten alles, was ich darf. Ja, ich klage, dass ich sterben muss. Aus dem Wetterleuchten der Zweifel muss ich jetzt einen Singsang finden. Aber hier habe ich eine kühle, klare Quelle. Die Kreuze sind getauscht, Herr, mit dem Kelch, ich trinke, was ich muss. Der du oben schwebst und unten trägst, erkläre mir Liebe, Erde, wenn du zwei Lippen hättest. Jetzt wollen wir zur Türe gehen. Wir kamen ungefragt und müssen weichen. Mein Schälchen freilich war ein Sieb. Ach, schmerzlich sehnen. Das Schiff ist leer, der Stein ist blind, oben bleibt der Vorhang ohne Riss. Quelle, löse die Versprechen ein, dann, Herz, glaub das Wunder. Willkommen. Bricht aus der Quelle altem klaren Mund, das ist die Erde, der ich schnell noch winke.
We'll be right back.
Das Q wird dann ab und zu auch als Substitut oder als Transliterationszeichen für Sprachen mit anderen Schriftsystemen verwendet, wie für das arabische Qaf, Qaf, Qaf. Das ist relativ weit hinten, also noch weiter hinten als das K. Und da wird das Q verwendet und steht dafür. Das ist dann Galb, das Herz gegenüber Kalb, dem Hund. Galb, das Herz gegenüber Kalb, dem Hund.
Sie hörten die Sendung mit dem Q von Josef Klammer, basierend auf dem Projekt Ein Kultmal des Künstlers Werner Hofmeister. Mit Beiträgen von Dieter Hallwachs, Soziolinguist am Institut für Sprachwissenschaften der Universität Graz, Gerhard Kosel, Jäger und Musikpromotor, Walter Hödel, internationaler Froschexperte und Professor am Institut für Zoologie der Universität Wien, Sprecherin Anna Chiop, Senegal, Sprecher Andreas Wolf. Mehr Informationen zum Kunstradio unter www.kunstradio.at. Semper et ubique.